Hallo und schön, dass Sie uns hören. Und danke dafür. Uns, podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit Folge 45. Heute lade ich Sie zu einer Geburtstagsparty ein, zu einer intimen, informativen, nachdenklichen, aber auch anspruchsvollen und höchst poetischen Geburtstagsfeier mit einem Geburtstagskind, das eigentlich ein Geburtstagsopa ist. Denn er wird genau auf den Tag heute, also am 1. Oktober 2024, 70 Jahre alt. Hans Till, Dichter, Übersetzer, Herausgeber, Leiter des Künstlerhauses Rheinland-Pfalz in Edenkoben und aktiv in vielen weiteren Feldern der deutschen Literaturszene. Mit mir gratuliert, informiert und parliert die SWR-Kulturredakteurin und Lyrikperformerin Kerstin Bachtler. Hans Till, erste Frage, waren da wirklich Kuckucksuhren auf der Tapete des Zimmers zu sehen, in dem du gezeugt worden bist, so steht's in einem deiner Gedichte, oder ist es geflunkert, Phantasma, wie viele andere Dinge oder fast alle?
Also es ist fast geflunkert, es ist nicht wirklich geflunkert, weil es natürlich eine Art objektiver Wahrheit da drin ist, nämlich die Tatsache, dass ich im Schwarzwald, in Bühl am Schwarzwald aufgewachsen bin. Ich wurde in Baden-Baden geboren. Es gibt badische und unsympathische. Es stand früher auf den Autos. Da bin ich geboren. Doppelt sympathischen Badensern. Und da bin ich aufgewachsen. Und es gibt sehr viele, sehr unterschiedliche Kurzlegenden von mir, die immer wieder etwas mit dem Schwarzwald zu tun haben.
Die du in die Welt
gesetzt hast. Die ich natürlich in die Welt gesetzt habe. Wer denn sonst? Und die doch etwas damit zu tun haben, dass der Schwarzwald ist eine Gegend, die sich einprägt und man aber auch gut Witze machen kann.
Ja, in Wirklichkeit Schwarzwald da ist, schon deshalb, weil er Südwestrundfunk dort ist.
Genau. Zum Beispiel. Ja, das ist sozusagen ein Pelzerwitz, Schwarzwald, weil die Badenser natürlich die Pfahle ziehen und die Pelzer brechen die Vokale sehr kurz. Und ein R gibt es sowieso nicht.
Aber es ist ja auch so, dass der Schwarzwald natürlich eine sehr landwirtschaftlich geprägte und überhaupt, es ist eine Gegend mit viel Natur ist. Ja. Und das hat dich ja auch sehr geprägt, was in einigen Gedichten, das werden wir noch hören, aber auch eine Rolle spielt. Aber dass du eigentlich aus dem Bauernhaushalt kommst, da hat man ja, wenn man an Schwarzwald denkt, sofort bestimmte Bilder. Aber ist ja bei deiner Person auch wichtig, ne?
Ja, ich komme nicht aus dem Bauernhaushalt, natürlich nicht, sondern ich komme aus der Bühl. Das ist ein kleines Provinzstädtchen in der Nähe von Baden-Baden. Mein Vater war Chemiker und Biologe, hat den Pflanzenschutzamt in Bühl managed. Ich war oft bei Bauern mit, sind zu Bauern gegangen. Mein Vater war ein Berliner, der aber versucht hat, badisch zu reden. Ich war als Kind umgeben von sehr vielen unterschiedlichen Dialekten. Meine Mutter Elsässerin, der Vater Berliner, die Großmutter aus Berlin und in Berlin geblieben, obwohl sie in Bühl gelebt hat. Also die hat berlinert wie am ersten Tag und hatte Freundinnen, die pommerisch gesprochen haben, die schlesisch gesprochen haben, die ostpreisisch gesprochen haben. Und sie hat die alle nachgeäfft und mich als Kind dazu angehalten, sie auch nachzuäffen. Sodass ich als Vierjähriger so ziemlich alle schrägen Dialekte auswendig konnte, die es geben kann von den ganzen Flüchtlingen da.
Das wird dann auch die Begründung für der Grund für deine immer noch anhaltende Begeisterung und riesengroße Lust an allen möglichen verschiedenen Sprachen, ob es jetzt deutsche Dialekte, digitale Formen sind oder Fremdsprachen, die man sich stellen kann, die es nur gibt.
Ja, das ist Sprachlust, könnte man es nennen. Ja.
Wie weit hat dich diese Kindheit in Bühl, bevor du nach Heidelberg gegangen bist, beeinflusst? Also mich interessiert das jetzt literarisch. Hast du noch mehr Dinge entdeckt, die daherkommen und dann schreiben geprägt haben oder einen starken Einfluss hatten?
Also es ist vielleicht mit dem Schreiben gekommen, könnte ich. Ich würde sagen, es ist mit dem Schreiben gekommen. Ich habe da auch normalerweise nicht drüber. Ich weiß. Heute rede ich zum ersten Mal darüber. zusammenhängend. Sonst rede ich nur in Anekdoten darüber. Und ich würde denken, dass viele meiner Projekte, ich mache ja oft Projekte, also Serien von Gedichten und kleinen Prosastücken, die mir meine Erinnerungen hervorlocken, frühere Zeit. Und zwar schon als ich jung war, habe ich das gemacht. Das ist normal. Im Alter ist es normal, dass solche Sachen einem in den Kopf kommen, dass der Kopf immer voller ist von solchen Dingen. Das ist klar, wenn man sich stark zurückerinnert. Und weil auch dieser Schwarzwaldort Bühl kein unproblematischer Ort war für einen jungen Aufwachsenden, der lange Haare hatte, was dort nicht besonders gern gesehen wurde, in diesem engstirnig katholischen badischen kleinen Beamten- und Zwetschgenbauernort. Also es war nicht unproblematisch. Es gab eine gewisse Revolte ab dem 14. Lebensjahr, wie das damals so war, also ab 1868 im Ort und auch in Baden-Baden und dann weiter in Karlsruhe und dann in Heidelberg. Das stapelte sich immer mehr, die Revolten stapelten sich damals. Und es war auch, sage ich, nicht so idyllisch, der Schwarzwald, in der Zeit, als ich fortgegangen bin. Und wenn ich in Natur geht oder so, dann ist es Kindheit eigentlich im Grunde. Okay, lese aus dem Heiseren Anarchimedes. Das letzte Gedicht, das ein bisschen autobiografisch ist, aber nur ein bisschen. Mein Vater war Holzfäller, meine Mutter Näherin, Stepperin, die Schritte groß wie ein Sprung, der Atlantikflieger vom Rheinknie. Büglerin mit Locken, den Kopf ins Taschentuch getaucht, Köchin einer Ferienkolonie. Mein Vater war Schmalhans, ein Laubsäger im Herbst. Er trug sein kariertes Hemd, die Knochen standen vor. Mein Vater war Knacker, Kreidler, ein Ingenieur. Er hängte den Faden meiner Mutter zum Trocknen auf. Meine Mutter eine Habenick-Suckfüll, mein Vater ein Natterer. Meine Mutter war Mundschmiedin, geschmeidige Samtsoße. Mein Vater war ein Klotz, mein Vater war eine Glatze. Meine Mutter ging in Schuhen, der Wind fand sie auf den Feldern. Ihr Haar war ein Korn und ein Stroh, die Papageien verkohlten in den Wäldern von Brasilien. In meinem Elternhaus hingen keine Gardinen vor dem Wind. Mein Vater, nose to tail, hauste in einer Baracke aus Zigarrenbrettern, die ohne Dachstuhl, ohne Schindeln durch die Rheinstraße schwamm. Wir Kinder waren zickzack aus der Maschine, wir Kinder waren Stumpen. Mein Vater war Plinius der Vollere, meine Mutter war Martilla im Gestrüpp, meine Mutter war eine Strickleiter, mein Vater ein Bienenstock. Meine Mutter war inständige Flucht, reine Stofflichkeit. Meine Mutter war eine Zentrifuge, mein Vater ein Nussbaum. Mein Vater war ein Stoffel, ein Grimmel. Meine Mutter nannte sich das bittere Meer. Meine Mutter kettete für Popeye. Mein Vater war Popeye. Mein Vater dicker als ein Kind und kürzer als ein Pferd. Mein Vater war ein karierter Hund, ein Fallholz. Meine Mutter eine Frühstückssonne, Harz und Honignadel im nämlichen Grab.
Ich bin fast verblüfft, eher das ja. Vielleicht mal vorweg, dass ich mir einbilde, ich bin ganz vorsichtig, doch sehr viel verstanden zu haben oder dass ich meine, sehr viel zu verstehen oder mir vorstellen zu können, woher die eine und andere Benennung auch kommen. Willst du vielleicht einfach zum Kennenlernen am Anfang ein oder zwei oder von mir aus auch drei Texte aus den Dörfern lesen, die ja ausgesprochen nicht als Gedichte betitelt werden, sondern als Miniaturprosa, wobei ich sagen würde und auch Kritiker, ja, das kann man genauso gut als Gedicht bezeichnen und die Kerstin nickt und sieht das genauso. Also verzetteln wir uns damit nicht mit der Begriffsverwirrung. Sie sind als Prosa gesetzt und damit erstmal Prosa.
Ja, also ich habe mal ins Volle gegriffen und lese drei aus den maulfaulen Dörfern. Das nächste Dorf, eine minimale Abweichung der B9, an der das letzte gelegen war, faul, schwer, gefräßig, während dieses hier doch runder als ein Durchgangsdorf ein wahres Luftwunder darstellt. Steinig zwar an Stellen, lehmig dagegen, wo die Pfützen überhand nehmen. Es sind die Nadeln des Rosmarin, die alles zusammenhalten. Eine Hochzeit wurde gefeiert und man gab den Leuten Tropfen zu trinken. Eine Bestattung im Gedränge mit dem Blumenschmuck der Vorgärten. Hintenrum kommen die Tomaten zur Geltung. Nach ihnen bildet sich in der Folge der Ortsname aus Paradeisersilben. Etwas wie Silvaner, Traminer, der Drei-Männer-Wein. Man hört auch ein spezielles Hochdeutsch aus der Ferne gegen den Wind. Es handelt sich um die gesprochene Version aus gebrauchten Vokalen mit Konsonantensalat. Wenn es nicht Kakerlaken sind. Und die B9, die Kopie einer Schleife, erfunden von einem Pirol. Das war jetzt Nummer 3, die maulfaulen Dörfer. Jetzt kommt Nummer 2, das nächste Dorf. Also hier kriege ich Pickel. Also hier habe ich einen Krampf in der Schreibwade. Hier stehe ich auf schlafenden Füßen. Hier trinke ich den Sprudel vom letzten Jahr. Viertens. Das nächste Dorf, man kennt es für ein paar Schritte, dann wird man eines Besseren belehrt. Es zieht sich dahin an den Ufern eines Baches, der sich in seiner Geschichte noch niemals angestrengt hat. Die Ziermandeln blühen wie die Essmandeln und die Zierbienen und die Essbienen stopfen sich die Hosenbeine voll. Wo man auch ist, man sitzt immer auf dem Alexanderplatz. Ist der Darius hier vorbeigekommen? Hat er seine Schnürsenkel verknotet? Ließ er Waffen und Wagen der Riesen hier vergraben, wie ein Sueton aus Indien von Alexander berichtet? Ich verschwinde, mache jetzt Platz für etwas Besseres. Für einen echten Federfuchsen, einen Ficker mit Orangenfingern und einer Mentalität aus Schrot. So viel mal erst.
Ja, auch Bühl ist ein Dorf oder hat Stadtrecht, ist egal, aber es hat die Mentalität vermutlich eines größeren Dorfes und eines Großdorfes. Das liegt nicht so weit von Straßburg, wo ein ganz wichtiger Vorfahre sozusagen von dir geboren ist, ein gewisser Hans Harfe, Jean Arp. Und du bist zweifellos ein Nachfahre der künstlerischen, der literarischen Strömfelder, hätte ich beinahe jetzt gesagt, von Dada Surrealismus, später Ulipo auch. Ja. Also einer, sagen wir mal zunächst im weitesten Sinn, experimentellen Literatur, die nicht an den Funktionsweisen interessiert ist, wie der allergrößte Teil von Literatur durch die Literaturgeschichte funktioniert. Woher kommt das?
Ja, also ich habe ja vorhin schon erzählt von den verschiedenen Sprachformen, die mich umgeben haben. Und wahrscheinlich ist es so, dass man, wenn man sehr gern und viel mit Sprache spielt, dass der Manierismus näher ist als der Realismus, könnte ich mir vorstellen. Es ist auch so, dass die Haupterlebnisse meines Lebens sprachlicher Art waren, wenn sie nicht Schicksalsschläge waren. Und über Schicksalsschläge wollte ich nicht schreiben. Und das Wort Schicksalsschläge ist ein schwieriges Wort, in dem man sich sehr leicht verhaspeln kann. Auf Französisch chuchoter, Schicksalsschläge. Also ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür, würde ich sagen. Der eine Grund ist, das hat man vielleicht auch schon gemerkt, dass meine Generation, sagen wir die ab 50 Geborenen, dass die ein anderes Verhältnis zur Sprache haben, zu verschiedenen, zu Fremdsprachen beispielsweise, als die zuvor Geborenen. Dass die Dichter und Dichterinnen, die nach 50 geboren sind, dass die nicht mehr so deutsch sind, wie die, die zuvor waren. Das hat etwas damit zu tun, dass man beispielsweise schon in der Schule Pop gehört hat, englischsprachige Musik, dass man auch ein anderes Verhältnis zum Text dadurch bekommen hat. Wir sind ja voll gewesen und heute noch voll mit den Songs der Doors, der Beatles und von Bob Dylan und was auch immer. Und das ist beispielsweise eine explosive Mischung, die uns da bewohnt, auf eine andere Art explosiv ist als die Tradition der deutschen Romantik, sagen wir mal so. Man merkt es, wenn man beispielsweise sich das Jahrbuch der deutschen Lyrik anschaut, merkt man 1985 oder so, kommen da plötzlich andere Stimmen, die alle ungefähr mein Geburtsjahr haben und die plötzlich anders formulieren als die vorherige Generation mit ihrer Alltagslyrik. Also nicht mehr wie Michael Buselmeier, mein Kind auf dem Arm, rede ich einen Faschisten an die Wand, sondern rede an Gott als ein fliegendes Schwein beispielsweise. Das ist also eine ganz andere Art, poetisch zu formulieren, und die war plötzlich da. Und die habe ich nicht erfunden. Aber ich habe da mitgemacht und begeistert das aufgenommen, weil ich auch diese Tradition schon vorher auf dem Schirm hatte. Und das hat etwas damit zu tun, dass in der Zeit nach 68 es beispielsweise in Heidelberg, aber auch anderswo eine Generation gab, die nicht mehr so zukunftsgewiss war wie die 68er und die nicht mehr so agitatorisch drauf war, sondern eher spielerisch ihren Protest gefeiert hat, die Spontis. Und ich war einer von diesen Spontis, militante Linke, die aber die Sprache auf die Straße getragen haben. Wir haben bei unseren Demos in Heidelberg, war ich einer von denen, die immer wieder neue Slogans rausgegeben hat. Und die anderen haben sie sofort übernommen und wir sind getanzt auf den Straßen.
Das muss eine sehr gute Dichtung gewesen sein, wenn die sofort der Vers...
Ja, manchmal waren es nur Abwandlungen von dem, was ich gehört habe.
Und das heißt aber auch eben eine Bewegung, die gegen alle Dogmen war, gegen rechte Dogmen oder konservative Dogmen schon mal sowieso, auch sowieso gegen religiöse, aber auch gegen linke Dogmatiken, ob das jetzt die MLer mit ihrem komischen Mao-Büchlein gewesen seien oder die DKP gewesen muss, das war alles Schiete, und ist es ja auch noch bis heute.
Ja, klar. Okay. Ja. Was wichtig ist, ist, dass sich das dann plötzlich poetisch ausdrückt. Also die Spontis haben das zwar straßenpoetisch ausgedrückt, aber es ist noch mal etwas anderes, dann Gedichte zu schreiben, denke ich.
Ja. Das, was dahinter steht, also du sagst, dir ist es auch um Protest gegangen. Ja. Und natürlich ist es den Dadaisten, als es anfing, auch um Protest gegangen. Aber ich höre doch daraus, es ist doch eine ganz andere Ebene. Ja. Weil quasi diese Sprache schon da ist. Sie ist schon erfunden. Das Dada ist schon da. Und jemand wie du spielt dann damit. Ja. Natürlich mit der gleichen Ernsthaftigkeit, wenn es um den Protest geht. Aber trotzdem wäre das, so wie du schreibst, nicht gegangen, wenn es natürlich Dada nicht gegeben hätte. Ja. Der politische Zugang ist doch ein anderer. Und der ist, finde ich, beim Dada doch irgendwie unmittelbarer. Gut, da war dann Erster Weltkrieg und wir kennen die Geschichte, alles auch nochmal ganz anders. Aber ich habe das Gefühl so, das, was du mit deinen Texten machst oder eben Leute, die die gleiche Altersgruppe sind oder die ähnlich schreiben, ihr habt mehr Potenzial, um mit der Sprache quasi mit so einer globalisierten poetischen Sprache umzugehen. Ihr habt mehr Zugriff auf alles. Ja. Das hatten die Dadaisten nicht.
Genau, Kerstin. Zu der Zeit, also 1970 und folgende, mehr Zukunft, mehr Offenheit. Während Dada im Ursprung zunächst mal eine Reaktion auf eine totale Zerstörung, nämlich auf die totalen Zerstörungen des Ersten Weltkriegs war. Und so total wie der Krieg, der Erste Weltkrieg, Menschen, Städte, Technik, alles zerstört hat, hat Dada dann eben auch die Sprache zerstört. Und hat ja auch gar nicht lange zunächst mal als Bewegung, als lebendige Bewegung gedauert, ist dann später oder gleich fließend von den Surrealisten beerbt und aufgegriffen, weitergeführt worden.
Ja, ich gebe euch recht natürlich. Kerstin und Theo, ihr habt recht und ich habe auch noch nie behauptet, dass ich ein Neo-Dada sei. Das haben immer wieder Leute behauptet. Das gefällt mir nicht so besonders gut, weil es irgendwie nicht hinhaut natürlich. Und man muss auch sehen, dass in dieser Generation gab es ja auch einen Thomas Kling beispielsweise, den man eher dem Expressionismus zurechnen könnte. Also es gab auch verschiedene Personen, die sozusagen unterschiedliche Ismen nach vorne gebracht haben und dann aber auch die Ismen manchmal getauscht haben. Man hat ja auch keine Manifeste mehr geschrieben.
Es gibt aber diese Gemeinsamkeit, und ich schließe da nochmal an das an, was Kerstin gesagt hat. Die Gemeinsamkeit der Politik, die sich damals im weitesten Sinne mit Spontitum ausgedrückt hat und Dada und Surrealismus oder überhaupt von sprachexperimentellem Schreiben. Die Gemeinsamkeit ist, es beides eine Auflehnung gegen jede Form von Ordnung, von Reglement, von Macht, von Terror überhaupt ist. Also es ist auf jeden Fall das Ausbrechen aus Regelsystemen, Rebellion gegen Regelsystemen.
Ja. Nur, also um nochmal den Unterschied klar zu machen, wir waren verwöhnte Kinder aus dem bürgerlichen deutschen Westdeutschland der damaligen Zeit. In der DDR gab es ja ähnliche, lustigerweise ganz ähnliche Strömungen in der Lyrik. Der Prenzlauer Berg gehört auch dieser Generation an und hat auch ganz ähnlich sich mit dem Text und Bruch der Regeln beschäftigt, wie wir das auch gemacht haben, was ja auch eine interessante Sache ist. Aber natürlich waren die Dadaisten Leute, die auf der Flucht waren, davor an die Front geschickt zu werden. Und uns ging es ja eigentlich relativ gut. Uns wurde auch ständig gesagt, wie gut es uns geht. Aber wir waren trotzdem auch verzweifelt. Das muss man sehen. Wir waren aus einem anderen Grund verzweifelt. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben natürlich kulturell Rückenwind gehabt durch die Popmusik und durch all das. Also wir mussten gar nicht so viel umstürzen wie die Dadaisten. Also unser Mut war nicht so groß wie der Dadaisten. Er wäre natürlich auch, wenn es notwendig gewesen wäre, auch noch größer geworden vielleicht.
Ich glaube, er bezieht sich vielleicht auch auf ein ganz anderes Gebiet. Und aufs Erste denkt man, der Mut ist nicht so groß, weil es nicht um Krieg geht. Das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema, weil es um Leben und Tod geht. Ja. Das, was mir an deinen Texten so gut gefällt, ist aber dieser ganz große Mut, die Sprache so tief zu erkunden, dass ich über die Grenzen rausgehe, die ich eigentlich habe. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, hast du zu mir mal gesagt, ich glaube, es war in einem Interview, für mich ist Lyrik die Sprache des Paradieses. So würde ich sprechen, wenn alle mich verstehen würden. Und wenn ich auf diese Ordnung, egal in welcher Form sie besteht, keine Rücksicht mehr nehmen müsste. Und ich finde, das ist so ein großes Wort, wo mir zeigt, da ist ja alles drin. Diese Freude an der Sprache, die du hast und auch schon auch der Respekt vor der Sprache, wenn ich sage, das ist paradiesisch. Und trotzdem ist da ganz viel Raum. Aber natürlich geht es nicht um Leben und Tod. Aber auf einer sprachlichen Ebene natürlich schon. Wie weit ist die Sprache noch lebendig? Und wir kommen sicher noch auf das Thema, muss sie dafür verständlich sein oder nicht? Ja. Oder wo wird es auch so abstrakt? Oder wo gibt es da eine Grenze, über die ich raus kann und wo es nicht mehr funktioniert?
Ich glaube, mein Ansatz, der Ansatz von vielen Generationsgenossen und auch von vielen Jüngeren, die dann gekommen sind, ist der, dass man ins Ungewisse schreibt. Dass man also nicht sagt, okay, ich schreibe jetzt eine Ode und dann versucht, die Formzwänge der Ode umzusetzen, dass man zum Schluss eine richtig anständige, schöne, ein Gesellenstück Ode hat, sondern dass man ins Ungewisse schreibt. Al improvisto heißt es auf Italienisch und das Wort improvisieren haben wir im Deutschen, das nichts mit dem englischen Wort to improve, nämlich verbessern, zu tun hat, sondern es geht ins Ungewisse. Al improvisto. Wir improvisieren mit Sprache. Da ist die Nähe zum Jazz gegeben. Das ist eine Parallele, die ich manchmal ins Feld führe, wenn man mich fragt, wie sind denn Gedichte heute, wenn ich beim Arzt gefragt werde, Sie sind Schriftsteller, was schreiben Sie denn? Dann sage ich Gedichte. Oh, gibt's das heute noch? Dann sage ich ja. Und dann sagt der Arzt vielleicht, wie sehen denn Gedichte aus, die heute geschrieben werden? Und dann sage ich, wenn Sie ein Jazzmusikstück sich anhören und das auf die Literatur beziehen, so ungefähr sehen unsere Texte heute aus. Das können die meisten Leute nachvollziehen. Es stimmt nicht ganz, aber es stimmt ungefähr. Also für ein kurzes Gespräch ist es wahrscheinlich keine schlechte Formel. Also al improvisto, wir gehen ins Ungewisse. Und das bietet sich natürlich an für Leute, die nicht so genau wissen, was mit ihnen los ist, die es durch Poesie erfahren wollen. Also ich spreche jetzt ein bisschen Italienisch, Entschuldigung, weil die haben gute Formeln, die Italiener. Es gibt eine ganz verwandte Art, Gedichte zu schreiben von jungen Leuten in Italien, also junge Leute, jünger als ich, junge Leute in Italien, die nennen das Poesia de ricerca, also Poesie, die etwas sucht. eine Suchbewegung in der Poesie. Das gefällt mir sehr gut als Formel eigentlich im Grunde. Es gefällt mir besser als der Begriff experimentell, weil der Begriff experimentell eben auch
einen bewussten experimentellen, genau, kontrollieren. Genau.
Da sind wir im Sprachlabor sozusagen.
Genau, ne? Aufbau so impliziert, ja.
Also Ricerca, das ist das eine. Also das eine ist, dass man sich hinsetzt und ins Ungewisse schreibt. Und das andere ist, dass man das, was dann dabei entstanden ist, so lange überarbeitet, bis man es ertragen kann.
Was heißt es, ertragen können? Ich habe das als Zitat in der Tat mir auch aufgeschrieben. Ja,
das heißt?
Dein Satz von dir, was meinst du damit, bis ich es aushalten kann, heißt es, glaube ich, da.
Ja, das meint, es muss ästhetisch organisiert sein, damit es in die Öffentlichkeit entlassen werden kann. Und zwar auf eine Weise ästhetisch organisiert sein, dass es ein schöner Text ist. Aber schön natürlich nicht im Sinne von althergebrachten.
Oder Eichendorff oder.
Eichendorff und so, die sehr schöne Gedichte geschrieben haben. Oder Rilke oder so. Sondern schön im Sinne von sprachinteressant, klanglich interessant, Aufmerksamkeit erregend, verblüffend.
Klar, du feilst natürlich an deinen Texten, aber ich glaube, zu einem gewissen Maß ist es auch deine poetische Sprache, die aus dir kommt und die du nur wahrnehmen kannst. Die kannst du überformen ein bisschen, aber sie formt sich in dir. Und ich finde das ganz spannend, wenn wir jetzt denken, dass du gerade auch aus den Dörfern Texte vorgelesen hast, wo Theo und ich beide sagen, das klingt, das ist Lyrik für uns oder auch Kritiker. Das hat genau ähnliche Bilder und auch eine ähnliche Struktur, vielleicht ein bisschen anderes Tempo als das, was du als Gedichte veröffentlichst. Das ist so, deine poetische Sprache ist immer wieder erkennbar. Dein Stil. Wann ist dir das aufgefallen, dass du das hast? Oder wie würdest du deine poetische Sprache beschreiben? Nimmst du das als was wahr, was in dir ist, was aus dir kommt?
Nein, so ist es auch nicht, dass ich die Sachen überarbeite, dass ich alte Texte von mir angucke und denke, okay, das machst du jetzt wieder so, das ist gut angekommen oder so, irgend sowas. So mache ich es natürlich nicht, sondern es ist eine intuitive Arbeit an der Sache und es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist natürlich nicht schlecht, wenn man eine eigene Sprache hat und erkennbar eine eigene Sprache hat. Auf der anderen Seite ist es auch schwer, davon loszukommen. Und manche Bewegungen, die ich mache, sind eher, ich möchte eher weggehen davon und merke dann doch, dass es doch immer wieder aufs selbe rausläuft. Das ist aber, glaube ich, eine Erfahrung, die anderen Lyrikern auch so geht oder anderen Schriftstellern sowieso.
Anderen Musikern auch, anderen Malern. Da kommt der Vorwurf, weil das ist ja dann das Risiko und das liegt ja dann da, dass etwas, was am Anfang mal vielleicht sogar ein paar Jahre originär war, dass es dann eingefahren wird und dass es dann zur Masche wird, verkommen kann. Das kann passieren und das ist Schicksal der Kunstarbeit, ob die jetzt literarisch, musikalisch oder bildnerisch ist. Ja. Vielleicht mal wieder zurück zur Biografie. Was hast du damals gelesen in der Zeit von 0 bis 20? Was waren deine Lieblingsautoren, deine Lieblingsbücher?
Habe ich viel Brecht gelesen?
Ach Gott, ich auch, bis er uns zum Hals rausgehängt hat.
Ja, ich kann heute noch die Dreigroschenoper auswendig beispielsweise. Ich habe Biermann-Platten gehört, Ich habe so diese politischen Sachen, Tonsteine, Scherben und sowas. Und die Doors habe ich gehört und was da so alles so gab, die Beatles und Stones und was nicht alles. Und gelesen habe ich, was ich vorgefunden habe. Also hatte zwei ältere Schwestern, die haben dann immer Schullektüren gebracht. Da habe ich dann halt die Lektüren von meinen Schwestern gelesen. Oder was im elterlichen Bücherschrank stand, das war ganz anders, als es war historische Romane von französischen Autoren oder irgend sowas. Also ich habe quer durch alles gelesen, was ich halt in die Hände bekommen habe und habe eigentlich im Grunde meine militante Zeit, nennen wir es jetzt mal so, so zwischen 18 und 22 war unliterarisch oder nicht sehr literarisch. Sie war doch literarisch, aber sie war nicht literarisch im Sinne von, dass man sich vorstellen könnte, mal zu schreiben oder so, sondern da ging es um, ich habe Jura damals studiert und da ging es dann darum, wir hatten damals, die Spontis hatten den AStA in Heidelberg, den Allgemeinen Studentenausschuss und so, da ging es um solche Sachen und die Literatur war halbwegs verpönt und im Grunde ist die Rückkehr zur Literatur auch der Tatsache geschuldet, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, dass dieses politische Engagement, die ganze Militanz, dass das eigentlich nichts bringt. Das war damals meine Erfahrung, dass man lange auf der Straße rumtanzen kann und dass es wenig ändert. Und andere haben ja dann die Grünen gegründet, aus derselben Generation,
Clique. Ja, oder sind in den langen Marsch durch die Institutionen aufgebrochen. Das haben auch viele gemacht und bewusst gemacht.
Da bin ich etwas jünger. Also bei uns war der Marsch durch die Institutionen dann der Marsch in die Grünen hinein, sozusagen. Ich hatte zusammen mit anderen irgendwie das Gefühl, das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist, dass man nachdenkt. Dass man nachdenkt, wie könnte es denn weitergehen? Und das war also eher so ein Gefühl, der Verzweiflung, zum einen politisch und zum anderen dann der Verzweiflung darüber, dass das politische Engagement offenbar total fehlgeschlagen ist. Da war dann der Herbst 77 und das ist dann eben die Sache gewesen, wo wir dann zusammen den Verlag gegründet haben, 78.
Hat die Verlagsgründung mit dem, was du soeben an Gefühlen und Überlegungen beschrieben hast, etwas zu tun? Und was war sozusagen das Ressentiment, dass ihr, das sind 4 oder 5 Leute gewesen, gesagt habe, für uns heißt dann die Alternative, jetzt nicht die Grünen gründen, nicht den Marsch durch die Institutionen antreten oder in der DKP zu verknöchern, wo auch immer. Wir versuchen etwas und das etwas, was wir versuchen, ist einen Verlag zu gründen.
Ja. In derselben Zeit ist die Taz gegründet worden, die Grünen sind gegründet worden, die Taz ist gegründet worden und Verlag Das Wunderhorn in Heidelberg ist gegründet worden. Am Anfang war es eine Gruppe von 15 Spontis und professioneller das Unternehmen wurde, desto weniger Spontis waren dann noch mit dabei. Und das hat sich dann halt irgendwie so ergeben, dass jetzt zum Schluss 5 Personen waren und dann irgendwann noch 3 Personen. Gleichzeitig habe ich angefangen zu übersetzen, weil der Verlag mich nicht ernährt hat. Das Übersetzen war aber wahrscheinlich die richtige Entscheidung eigentlich im Grunde. Die hat mich dann zur Literatur wieder zurückgebracht, weil ich mich dann hingesetzt habe und da ich wusste, okay, ich will aus dem Französischen übersetzen, weil die französische Sprache mir am nächsten war, näher als alle anderen Fremdsprachen. Und dann habe ich halt geguckt, was in der klassischen Moderne noch nicht übersetzt ist. Und siehe da, es gab einiges noch zu übersetzen von Apollinaire, von anderen noch. Und außerdem haben wir dann im Wunderhorn den Autor Philipp Suppot gemacht, mit dem wir uns angefreundet haben. Der war noch am Leben und seine Frau Ré Suppot auch. Und so kam ich dann zur klassischen Moderne und habe am Anfang immer wieder versucht, den Verlagen, die früher Surrealismus gemacht haben oder früher Dadaismus gemacht haben, S. Fischer, Rowohlt, die großen Verlage, Fortsetzungsübersetzung von dem, was sie mal angefangen haben, zu verkaufen. Aber die haben bloß mit dem Kopf geschüttelt, das hat die nicht interessiert, weil sie sagten, die Verkaufszahlen versprechen nicht viel, man muss amerikanische Unterhaltungsliteratur veröffentlichen, um halbwegs irgendwie mal einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Und dann habe ich halt teilweise im eigenen Verlag die Sachen veröffentlicht oder in anderen kleinen Verlagen. Heute ist ja die Lage ganz anders. Heute gibt es sehr viele kleinere, mittlere Verlage, Matthes und Seitz oder andere, die ein veritabel französisches Programm haben. Und heute sind natürlich diese ganzen Sachen auch sehr durchgesetzt, auch wenn sie heute nicht sehr hohe Verkaufszahlen generieren, aber trotzdem, sie sind durchgesetzt. Es ist die neue Generation der Schriftsteller, geht mit dieser Tradition ganz normal um. Und dann kam noch, wenn ich das so historisch irgendwie auffädeln darf, kam noch irgendwann mal Klaus Wagenbach Verlag, der sich auf Queneau spezialisiert hatte. Queneau, ein Dichter, ein Mathematiker, der ursprünglich ein Surrealist war, dem aber dieser ganze Surrealismus total auf den Wecker gegangen ist und der deshalb gesagt hat, okay, wir machen jetzt Literatur nach mathematischen Gesetzen, nach Spielanordnungen und dann den Ouvroir Littérature Potentielle, also ULIPO, gegründet hat. Und das kam dann von außen auf mich zu und war dann aber auch eine Sache, die mich wirklich auch sehr inspiriert hat. Was mich aber auch inspiriert hat, nur um es mal aufzuzählen, sind arabische Dichter französischer Sprache, vor allem Abdelwahab Medeb, der wirklich interessante Romane geschrieben hat, die an der Nahtstelle der Kulturen, arabische Kultur, französische Kultur, Christentum und Islam geschrieben hat, aber dann auch Edouard Glissant, den meine Schwester entdeckt hat für den deutschen Markt.
Karibik, nicht?
Karibik.
Und Abdelwahab Medeb kommt aus
Tunesien.
Tunesien, kam aus Tunesien.
Ja, 46
geboren. Leider, glaube ich, an Lungenkrebs gestorben. Ja. Ich habe ein Buch, überhaupt kein Literat, von ihm gelesen, das mich ganz stark beeinflusst hat. Die Krankheit des Islam, hieß es.
War auch ein Dichter, hat auch in der Tradition der Sufis Gedichte geschrieben, Erfahrungsgedichte. Er war ein sehr vielseitiger Mensch. Das war eine Sache, die mich sehr rausgerissen hat aus diesem deutschen Sumpf, aus diesem kulturellen Provinzialismus. Und da eben meine Schwester Beate Till
Übersetzerin,
Edouard Glissant entdeckt hat und ich mich mit ihm angefreundet habe, da auch von Edouard Glissant, der ein anderes Verhältnis der Weltkulturen zueinander imaginiert hat als Philosoph oder aber auch als Dichter, einer der Nachfolger von Aimé Césaire, der Negritude. Das sind alles Sachen, die damals in den 80er, 90er Jahren auf mich einströmten und wo ich eben in der glücklichen Lage war, mit den Personen zu tun zu haben. Also nicht nur die Literatur kennengelernt habe, sondern auch die Menschen, die sie schreiben. Und das war prägend.
Ist das der größte Resonanzraum, in dem sich dein Schreiben, so wie es heute ist oder die letzten 20 Jahre war, gebildet hat?
Es hat sich eben, würde ich heute rückblickend sagen, die Tatsache, dass ich damals gedachte, okay, man muss jetzt mal nachdenken, man muss anfangen nachzudenken, wie die Welt geordnet sein könnte, das hat sich für mich glücklicherweise vor der Jahrtausendwende bewahrheitet. Ich habe plötzlich mit Leuten zu tun gehabt, die
genau das gemacht haben.
Die genau das gemacht haben, die auch einen anderen Blick auf die Welt hatten, als ich da in Heidelberg, nennen wir es mal verächtlich, die Kieferperspektive auf der einen Seite und die Popmusikperspektive auf der einen Seite und dann diese Weltordnungsvorstellungen, die sehr weit gehen und sehr, sehr tief gehen und mit Psychoanalyse zu tun haben und mit Religion, also mit Dingen, die sehr stark ins Individuum hineingehen.
Das ist sicher vielleicht die wichtigste Erklärung dafür, dass in deinen Gedichten so viele Bruchstücke, sage ich mal, so viele Fetzen herumflattern, die aus ganz verschiedenen Sprachen, Kulturen, Denkansätzen kommen und die nicht erstmal nicht und später auch nicht hierarchisiert und einsortiert und abgeheftet und abgelegt und weggelegt damit auch wieder werden, sondern lebendig bleiben. Ja klar, Texte.
Wenn wir gerade davon sprechen.
Ja.
Kühle Religion und Hälfte des Lebens.
Ja. Okay, ja.
Kühle Religion. Das ist wieder ein Schwarzwaldgedicht. Kühle Religion. Im kniehohen Kraut wuchs man rasch zu Tannen, die beisammen standen. Spitze Häuser im Nacken der Berg, eine altbekannte Kante. Das Land eine Unebenheit zwischen Wasserläufen, ein Kaffeefleck auf dem allmächtigen, weißgedeckten Tisch. Abschüssige Jahre, man weiß nicht, von welchem Punkt aus zu vermessen, welche Gebirge in einsameren Gegenden aufgeschüttet wurden. Heiliger Berg, klotziger, zugiger Brautkörper, Gräber weithin zu sehen und Türme, alle gleichnamig, dazwischen unverständliche Dialekte zu lesen. Hälfte des Lebens. Da hat ein Kritiker mal gesagt, oh, jetzt fängt er wieder mit Hölderlin an. Hälfte des Lebens. Er ging jetzt klirrend wie auf Tassen, kleidete sich bunt nach Art der Steppentiere, die in seinem Innern Reis ausnahmen. Seine Haut war trockener geworden, knarzte im Schritt. Essend füllte er seine sandigen Eingeweide, während die Gürtellinie langsam Richtung Kehlkopf stieg, ging er auseinander in zwei gleichschwere Teile, die sich in der Mitte eines Längsschnitts trafen. Der eine knatternd und vollgetankt, der andere bereits ausgeräumt wie ein Maul, das im Schlaf die eigenen Zähne frisst.
Da frage ich mich zum vierten oder fünften Mal, ist das ein Gedicht über den Hans Till oder ist es ein Gedicht über den Hölderlin, der da vielleicht jetzt von Bordeaux nach Hause läuft, quer durch Frankreich?
Nun, es könnte vielleicht, sagen wir mal so, wenn es einen Hans Till gäbe, über den es Auskünfte geben muss, dann könnte es vielleicht der Hans Till sein in diesem Moment, den ich vorhin geschildert habe, in dem Moment, wo sich das Aktionistische und das reflexive Moment treffen. Also das wäre dann diese Sache mit dem Auseinanderbrechen in gleich schwere Teile und so weiter. Ne? Und Hälfte des Lebens wäre dann, okay, man wird 40 oder so.
Hattest du nie Lust, verständliche Gedichte zu schreiben, um es ein bisschen provozieren, vielleicht zu formulieren? Also Gedichte zu schreiben, die man auf Anhieb oder auf dem zweiten Lesen verstehen kann. Das, was du schreibst, entzieht sich ja dem gängigen Verständnis des Begriffs verstehen. Ja? Die kann man nicht so verstehen, deine Gedichte, wie ich die Gedichte von Hölderlin oder von Rilke oder von Eich oder von der Bachmann oder von Thomas Kling verstehen kann.
Also Einwand, Rilke, die Duineser Elegien könnten auch Unsinn sein.
D'accord.
Ja? Ja, also das heißt, das Verstehen hat der Teufel geholt, sagt Ulf Stolterfurt in irgendeinem Ding. Das Verstehen hat der Teufel geholt und ich bin ja nicht der Einzige, der so schreibt. Und ich glaube, ich habe ja vorhin diese Jazz-Parallele gesagt, ich glaube, dass es in der heutigen Zeit so ist, dass die Verhältnisse so sind, dass sich uns alles dem Verstehen sehr stark verweigert und entzieht.
Ja. Erwartet wird, dass man alles verstehen muss. Und das ist ja ein völlig anderer Ansatz. Ja. Und wir hatten ja zusammen eine schöne Veranstaltung, wo Nora Gomringer auch da war, der man manchmal ähnliche Vorwürfe macht. Ja. Und da haben wir uns über den Begriff des Rätsels unterhalten, ob denn ein Lyriker unbedingt Rätsel in seine Gedichte packen muss. Und da hast du sofort so ganz spontan gesagt, meine Gedichte sind überhaupt nicht rätselhaft. Ja. Weil natürlich schreibst du sie nicht als Rätsel. Und wenn sie dem, der sie liest, so erscheinen, dann sagt das ihm was über sich und über ihn und wie er seine Welt wahrnimmt oder welche Bilder er eben gerade dann nicht hat oder warum sie ihm als Rätsel erscheint. Das ist ja so schon mal spannend an sich. Ja. Und Nora Gomringer sagte, sie findet, das ist der total falsche Anlass, dass ich ein Gedicht lese und davon ausgehe, ich müsste etwas verstehen, so wie ich auch eine Gebrauchsanweisung verstehe, was manchmal schwierig genug ist oder eine mathematische Formel, die ich schon mal gar nicht verstehe. Ja. Und die sagt, das Schöne an der Lyrik ist, dass ich eine Freude am Rätsel, wenn ich es denn so nenne, das ist ein bisschen ein blöder Begriff dafür, kultivieren kann. Ja. Dass ich mich dran freuen kann, dass da so viel aufgemacht wird, dass ich nicht eingeengt werde durch ein Verstehen, zu dem ich ja konditioniert worden bin.
Das wäre vielleicht die Antwort an Theo, wenn ich in der Schule, wenn die Leute ab 15 oder so, da finden sie schon, das ist irgendwie halbwegs interessant und so, und fragen dann aber. Und dann sage ich, Leute, wenn etwas sofort verständlich und eingängig ist, dann will es euch was verkaufen. Die große Tugend eines Textes, der sich nicht sofort erschließt, ist die, dass er dich als Person ernst nimmt. Und in der Arbeit an dem Text oder in der lustvollen Nachverfolgung dessen, was da sprachlich passiert, wächst du an dem Gedicht.
Ich versuch's mal so zu formulieren. Das heißt aber, dass der Zugang zu deinen Texten oder überhaupt zu dieser Art von Texten nicht der ist, der er üblicherweise gegenüber Texten ist, sondern dass der Zugang dann so ist, wie ich mich einer Art Musik nähere. Das versuche ich ja auch nicht mit dem Kopf zu machen, indem ich irgendwas verstehe, sondern da fühle ich erstmal nach, was mir diese Klänge, diese Takte, diese Melodien, diese Rhythmen in mir auslöst. Das löst Gefühle in mir aus, löst Fantasiebilder vielleicht in mir aus, löst Gedanken in mir aus. Und so, wie ich mich diesem Jazzstück jetzt nähere, muss ich mich dann eben auch diesen Gedichten nähern. Ja. Und nur so kann ich mich ihnen nähern, indem ich nicht versuche, angestrengt jetzt zu kapieren, was wollen die mir sagen, indem ich nicht krampfhaft versuche zu verstehen, sondern mich mit ihnen verbinde, das passiert, indem ich sie lese oder mir vorlesen lasse und darauf warte, was die in mir freisetzen. Ja.
was die Sprache öffnet an Bedeutungsfeldern und an Bildern. Und die müssen aber natürlich nicht einer logischen Hierarchie folgen. Das tun die großen Dichter auch nicht. Ne? Also die,
aber auf andere Art und Weise tun sie es nicht, als du
es. Sie müssen natürlich nicht irgendwie festgelegten Normen entsprechen. Ja. Das ist halt das Besondere. Und ich glaube, da kann man es gut mit der Jazzmusik vergleichen, aber auch sehr gut mit moderner Kunst, wenn sie abstrakt ist. Ja. Also es ist nicht gegenständlich. Das heißt, ich stehe vielleicht vor modernen Bild und sage, ich kann das jetzt nicht verbinden mit einem Gegenstand, den ich kenne. Und trotzdem gefällt es mir. Und das kann mir ja mit so einem Text auch gehen. Und es gibt natürlich Lyriker, da passiert mehr als bei anderen.
Ja.
Oder da merke ich, es gefällt mir. Ich weiß nicht, warum. Ist es die Schönheit der Sprache? Ist es das Tempo? Ist es was immer auch es ist? Das zu erkunden ist ja spannend. Aber ich kann nicht vorher mit festgelegten Normen davon ausgehen, das wird passieren.
Ja, das ist es. Und wenn ich noch etwas reinbringen darf, es ist auch so, dass uns ja Poesie umgibt überall. Ja? Und zwar heute mehr als früher. Eben durch die Popmusik, dadurch, dass man auch überall irgendwelche Slogans findet, die geschrieben sind. Manchmal sind ja Songs der Popmusik, wirklich auch der Schlagermusik, sehr interessant formuliert. Und da kommt natürlich auch noch etwas rein, dass wir ja nicht mehr nur eurozentrisch mit der Sprache existieren, sondern dass natürlich auch afrikanische Anteile durch den Jazz, durch den Blues, auch in der Sprache afrikanische Versatzstücke reinkommen. Formulierungen, die man früher vielleicht nicht gewagt hätte, wagt man heute und so weiter. Und das hinterlässt alles Spuren im Gedicht. Sagen wir mal, man liest ein Gedicht von Peter Hochel, dann sieht man, da ist ein Ich, das sich mit der Natur, mit dem, was die Natur ihm bietet, auseinandersetzt und das zum Gedicht macht. Das ist sehr interessant und auch gut gemacht. Und es ist aber eine andere Sprachwelt als die heutige Sprachwelt.
Ja. Wie entstehen deine Gedichte? Wie schreibst du?
Ich habe eine gewisse Zeit morgens, wenn ich Glück habe, dann schreibe ich. Und ich habe einen Spiralblock, so einen großen College-Block, und da schreibe ich quasi automatisch. Wenn ich nicht nach Vorlagen schreibe, das mache ich auch manchmal, dass ich also auf Gedichtzeilen eigene Gedichte draufschreibe, also Gedichtzeilen, sagen wir, von Dante oder von Petrarca, also aus der Tradition, auch zeitgenössische und so weiter. Normalerweise setze ich mich hin und schreibe mit der Hand relativ schnell etwas auf ein Papier und überarbeite das, was dann da entstanden ist, immer wieder, immer wieder, immer wieder, schreibe es immer wieder neu.
Ist das die berühmte Ecriture Automatik,
Surrealisten?
Ja, nicht ganz.
Nicht ganz. Wenn man sich die magnetischen Felder anguckt, die der erste surrealistische Text waren, der erste automatische Text, da sind die Gedichte von Suppot auch ganz anders als die von Breton. Also Suppot ist der, dem mehr einfällt, und Breton ist der, der die Sachen genauer durchspielt irgendwie. Das ist sehr interessant. Es ist ja jetzt erst vor kurzem rausgekommen, von wem welcher Anteil ist. Das wusste man früher nicht. Wenn man sich das anguckt, so automatisch waren die Sachen nicht.
Die haben auch geschummelt, also von wegen ganz spontan, blind spontan.
Blind spontan. Der Anfang, Gefangene der Wassertropfen, da geht es los, ja. Das ist ja schon ein lyrisches Bild, da wird ja Poesie gemacht. Ja.
Sind das dann ein Satz oder zwei Sätze oder 20 Sätze? Das
sind ganze Gedichte, ungefähr so. Wie gesagt, es gibt ja auch Projekte, also von Anfang an hatte ich Projekte, also Dinge, beispielsweise das In der Eile-Projekt aus Kühler Religion, andere Projekte, die Dörfer, andere Projekte, immer wieder Projekte gehabt, die eine gewisse Kontinuität bringen, die dann nicht automatisch sind oder nur halbautomatisch, wie man von Waffen sagt, halbautomatische Texte sind. Aber natürlich schaue ich schon, dass ich dem Eselspfad der Inspiration folge. Also ich versuche nicht zu begradigen, sondern ich versuche ästhetisch zu überarbeiten und eine gewisse ästhetische Glaubwürdigkeit ins Gedicht mit hineinzubringen.
Dahin ging meine Frage, jetzt die nächste. Ja. Die Überarbeitungsprozesse müssen ja folglich auch ganz andere sein als bei in Gänsefüßen normalen Formen von Lyrik, von Literatur. Weil dann heißt ja, Überarbeitung kann bei diesen Texten ja nicht heißen, ich kontrolliere jetzt, ob der da noch genauso redet wie fünf Seiten vorher oder ob ich da keine Anschlussfehler gemacht habe oder ob ich etwas zu unelegant ausgedrückt habe. Das sind nicht die Kriterien, die üblichen Korrektur- oder Lektoratskriterien, mit denen du dann so einen Text von dir weiter bearbeiten kannst. Mit welchen Überlegungen, mit welchen Kriterien?
Ja, beispielsweise unwillkürliche Wörterhäufungen zu vermeiden. Also das, was beispielsweise, was immer wieder journalistisch gemacht wird, dass man ein Bild in fünf Sätzen ausbreitet und immer wieder dasselbe Bild kommt und so weiter. Das versuche ich zu vermeiden. Mir geht es um Schönheit des Textes und um Glaubwürdigkeit. Manchmal schneide ich beispielsweise auch fremdsprachige Formulierungen mit hinein, die in den Wortklang hineinpassen, die vielleicht einer Assoziation folgen, die durchaus auch Kiswahili sein können oder andere Sprachen. Wir haben ja heute alle einen Computer und können notfalls eine Wendung googeln und uns übersetzen lassen. Also das ist die Möglichkeit der Vielsprachigkeit, die wir heute haben, die es früher nicht gab. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Überarbeitungskriterium, dass die Glaubwürdigkeit des Textes sich daran zeigt, wie die Assoziation, die Sprachbilder aufeinander folgen und der Klang der Worte aufeinander folgt auf der einen Seite und aber auch der Automatismus der Bilder, also das, was in der Vorstellungskraft drin ist, folgt. Und dann sind natürlich viele Dinge da in diesen Gedichten drin, die ich unbedingt sagen möchte, aber die nur in so einem Text dann Platz haben. Also das ist auch durchaus ein Wille zum Ausdruck da in diesen Gedichten, der aber nicht über eine Botschaft sich verwirklicht, sondern über einen Text, der vielschichtig ist.
Über eine Bewegung, über einen Klang vielleicht oder über einen Rhythmus. Erfährst du beim Schreiben und durch das Schreiben etwas, das du ohne das nicht erfahren würdest?
Das weiß ich natürlich nicht, weil wenn man etwas weiß, dann weiß man es natürlich nicht, wodurch man es weiß. Ich glaube, dass ich zum Autobiografischen gefunden habe über diese Projekte. Das habe ich gemerkt. Wenn man eine Serie macht, dann holt es auch Erinnerungen. Die eine Erinnerung zieht die andere herbei. Und ich glaube, dass ich sonst nicht hätte über die Kindheit schreiben können, wenn ich nicht diese Projekte gehabt hätte.
Sie zeugen sich sofort.
Sie zeugen sich sofort.
Diese Sätze, diese Bilder, diese Satzteile. Am nächsten, finde ich, ist deinem Schreiben, bei dem, was ich so alles gelesen habe, es ist kein Wunder, er war ohnehin der Beste, Michael Braun gekommen. Er war der Beste in der Auffassung, im Verstehen und im Schreiben und Kritisieren und Beschreiben können von aktueller, nicht nur von aktueller, aber eben auch von Gegenwartslyrik. Und da hat mich am meisten beeindruckt, weil ich finde, er hat es am meisten getroffen und am schärfsten getroffen, was ich gerade ein oder zwei Tage vorher schon mal ähnlicher, aber unsauberer gedacht habe. Ich lese das Zitat. Er sagt über deine Gedichte, ich glaube, es ging um die Zeugleute, genau um die Zeugleute, aber es gilt genauso für die anderen Texte, für sehr, sehr viele. Sie geben sich oft heiter, launig, um dann plötzlich die Falltür ins Bodenlose zu öffnen. Es gibt dieses Lustige, dieses Spielerische, dieses Leichte. Es gibt aber dann immer wieder auch das Melancholische, das Traurige, das nicht benannt wird als Grund, aber das sich dann einstellt als Gefühl, das ja vielleicht manchmal sogar am Boden zerstörte, das trauriger ist als Nachdenken, Kerstin.
Da würde ich gerne dazu ergänzen, bei dir geht's um die Tiefe des Kunstwerks. Ja. Es ist ein komplett anderes Genre und da bin ich wieder bei der Malerei, wenn ich denke, dass Picasso zum Beispiel gesagt hat, er konnte Guernica nur malen, weil er alles, was mit diesem Spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel zu tun hat, den er als Kind erlebt hat, was ihn extrem geprägt hat und auch sehr verstört hat, um das zu fassen. Das ging nicht mit gegenständlichen, fertigen Bildern, das ging nur mit einer, du hast vorhin den Begriff Collage genannt, ja, mit einer Collage aus Symbolen. Gerade das nicht ausgesprochene, dieses Bodenlose, dass das da drin ist. Aber das muss natürlich sein, damit es ein Gedicht ist, das Tiefe hat, damit das Kunstwerk überhaupt eine Wirkung hat, weil sonst ist es reine Dekoration. Ja. Und solche Dichter kennen wir auch, die halt einen schönen Spruch machen, den du dir ins Poesiealbum schreiben kannst oder so. Aber das bleibt halt flach. Und wenn ich in andere Ebenen will, dann muss ich die Falltür aufmachen. Merkst du, wann sie kommt?
Nee, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich dann sowas aufs Blatt werfe, oh, das könnte jetzt was sein. Ich lasse auch viel stehen, was mir am Anfang nicht so richtig gut gefällt, weil oft mir das einen Weg nach anderswo zeigt. Dann. Also man muss auch schon den Mut haben, Dinge stehen zu lassen, die noch nicht richtig funktionieren. Übrigens, diese Sachen besprechen wir natürlich unter Kollegen immer wieder, da und dort, und es sagen fast immer die Leute dasselbe, und doch sind die Produkte dann anders. Das ist auch interessant, würde ich denken. Und wahrscheinlich, wenn man, sagen wir mal, mit Peter Huchel jetzt darüber gesprochen hätte, der hätte vielleicht was Ähnliches gesagt. Ja? Also was die Entstehung des Gedichts angeht. Nicht, was seine Sprachwelt angeht, aber das Making-of, ja, ist, glaube ich, irgendwie etwas, was doch sehr viel ähnlicher ist, als man denken sollte, wenn man diese Gedichte sieht.
Gutes Schlusswort. Ja. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass du zum Abschied noch ein, zwei oder drei Gedichte liest.
Okay, dann gehen wir doch in den Ratgeber für Zeugleute, wenn ihr einverstanden seid. Es gibt eine Inschrift in einem Ort namens Ransbach, irgendwo ein Wegkreuz, und da steht, bettet für die Abgestorbene. Als ich diese Inschrift gesehen habe, war ich zuerst mal verblüfft, die Abgestorbenen. Und jetzt gibt es von Brecht eine Zyklusüberschrift in der Hauspostille, der heißt Die kleinen Tagzeiten der Abgestorbenen. Die Gedichte, die dann folgen, passen nicht zu dieser Überschrift, finde ich. Aber mir hat sie so gut gefallen, dass ich einen Zyklus gemacht habe, der die kleinen Tagzeiten der Abgestorbenen heißt. Und das Motto, das ist aus dem Band Ratgeber für Zeugleute, das Laub der Abgestorbenen. Das Laub der Abgestorbenen, notorisch versteckt wie der Sand unter den Füßen eines Hundes. In jedem Winkel der Stadt die unansehnlichen Sträucher und Gestrüpp, das die fleißigen Hände für ein paar Füchse auf die Grünfläche pflanzen. Erinnerung an die fahle Natur anderswo, als man vor der Stadt die Wildtüre brüllen hörte, das schwere Laub unbelehrbar an einem Hang mit stacheligen Kräutern, stechenden Insekten, trockene Stadt vor dem Schlamm. Der auch noch kommen wird, das Laub ist ein Muss im Frühjahr, Heimsuchung aus der Vergangenheit, wirtlicher Städte, ausladender, kalter Gewölbe. Da ist die Vegetation noch die alte, knotige Zeit, mehr genagelt als gegossen oder zusammenfließend. Ein Kummer ist im Laub, seit die Vegetation abgedankt hat, das Denken der Abgestorbenen, ein Spiel mit wackligen Tischen, schamhaft verborgen, ein Zwischenraum. In ihm behaupten sich Pflanzen, neben Pardel und Einhorn, und Adam Ries rechnet den Blättern etwas vor, deren Schrift prekär ist und so viele Gedanken nicht fassen kann, dass es sich lohnen würde. Hier mit Gummistiefeln durchzugehen im Laub ist die Spannung, die nach draußen drückt, während die Abgestorbenen nur noch huschen. Man tut so, als würde sich etwas bewegen hinter dem Laub, als wäre der Sommer gerade mal 1500 Jahre alt, als krümmten sich die Abgestorbenen auf ihren Stühlen in ihren Betten und machten die Beine breit. Da sie ja keinen Hunger haben, all das erzählt das Laub, wenn es fällt. Spät wird der Spaten geholt und die Stadt hat wieder ihre Hunde, den Beton und den Sonnenuntergang. Jetzt könnte ich noch aus einem anderen Zyklus, der heißt Die Beamten des Himmels, und da geht es um Engel. Und das ist ein angeologisches Buch von dem Philosophen Giorgio Agamben. Das sind so puritanische Flausen, dass man den Wind nicht in den Garten lässt oder beim Wein einen Kern für die Olive nimmt. Auf einem anderen Register, das Öl Do, mi, si, la, do, re. Manche schneiden den Honig mit der Elle und nennen ihn Füllsel. Manche schmieren Bakterienbutter drunter, essen das prächtige Schwein, geformt und gebrüht, kaufen sich was knietief im Dispo. Und in jeder Minute schellen sich die Katholen um den Verstand. Auf dem größten Haufen der Leibhaftige mit Messern aus Lothringen, der Lutherstadt. Er ist den Stimmen an den Kragen gegangen. Jetzt lobt der Wind den Herrscher von ganz oben, wangenrot als mosaisches Gebot. Die Hunde des Himmels sind Bienen, solange sie ihr Öl saugen aus dem Sphärengebell. Die bronzene Sonne hat Räder aus Holz. Niemals Gummi, der ja schmelzen müsste in den Gesängen der oberen Million. Um auf sein Soll zu kommen, würfelt Gott, der überall anders heißt. Wir treten, wir treten. Eine puritanische Flause ist das Abdichten des Hauses gegen Außenenergie, den Wind Gleichheit und das Lüftchen Ähnlichkeit. Ich bin ein Zimmermannssohn. Das Haus meines Vaters hat viele Luken und ich zeige sie vor. Am hohen Twil, wenn sich die Asche zu einem Tempel formt, bin ich dabei. Milch der Frühe, Füllhonig. Schläfer berichte von den ungezählten, doch geflügelten Sängern als Siegel der Geheimnisse des Herrn.
Danke, Hans Till. Das war Folge 45 in podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute zum 70. Geburtstag ein Porträt des Dichters und Literaturvermittlers Hans Till.